Das NDR2 Update um 12 mit Kevin Bieler.
Wie wird Deutschland politisch weiter auf das reagieren, was in Gaza passiert? Darüber will das Bundeskabinett jetzt entscheiden. Und gestern ist die Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga gestartet und heute steigt auch der erste Nordclub mit ein. Es muss sich fundamental etwas ändern im Gazastreifen. Das hat Bundesaußenminister Wadephul gestern nochmal gesagt. Er war nämlich vorher viele Tage durch den Nahen Osten gereist, um zu gucken, wie die Situation in der Region ist, auch politisch. Es muss also etwas passieren, das weiß auch das Bundeskabinett und will darüber entscheiden. Wadephul wird da quasi Bericht erstatten von seinen Reisen. Nissi Kaufmann, NDR 2 Berlin. Was ist denn der Tenor der Bundesregierung gegenüber Israel?
Ja, also der Ton der Bundesregierung gegenüber Israel, der hat sich schon verschärft. Nicht erst jetzt, sondern eigentlich schon seit Mai. Kanzler Merz hat damals gesagt, dass er nicht mehr versteht, mit welchem Ziel Israel da in Gaza vorgeht. Und zuletzt hat er das Vorgehen der Armee auch als nicht mehr akzeptabel bezeichnet. Deutschland versucht es ja bislang eher mit Appellen und mit direkten Gesprächen, beteiligt sich auch an humanitärer Hilfe, also an den sogenannten Airdrops, Lieferungen von Nahrungsmitteln aus der Luft. Andere Staaten gehen da weiter. Frankreich und Großbritannien zum Beispiel, die haben angekündigt, einen palästinensischen Staat anerkennen zu wollen. So einen Schritt will Deutschland aber nicht gehen. Das hat Außenminister Wadephul nochmal betont, zumindest nicht jetzt. Denn so eine Anerkennung, hat er gesagt, könne nur ein letzter Schritt sein in einem Verhandlungsprozess, also als Ergebnis einer Zwei-Staaten-Lösung.
Wie sieht es denn mit Sanktionen aus?
Ja, das ist die große noch offene Frage, ob es eventuell mal Sanktionen gegen Israel geben könnte. Auf EU-Ebene, da gab es ja schon einen Vorstoß, den hat Deutschland aber erstmal abgelehnt. Aber Kanzler Merz, der hat auch deutlich gemacht, dass man sich da Optionen offen hält. Er hat gesagt, dass man schon am Montag darüber gesprochen hat, gegebenenfalls mit den europäischen Partnern vorzugehen. Der Druck, der wächst. Auch aus den eigenen Reihen. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen, der hat sich jetzt in einem Interview für EU-Sanktionen ausgesprochen. Und Außenminister Wadephul hat gestern zumindest betont, dass die Staatengemeinschaft insgesamt gefordert sei. Man müsse da mehr tun. Er verweist da auch auf die Vereinten Nationen, die ja gerade für solche Konflikte da seien. Wadephul bleibt aber sehr vage bislang. Er sagt, er will die guten Kontakte zu den arabischen Staaten auch nutzen, um in den nächsten Tagen, wie er sagt, initiativ zu werden. Aber unklar ist, was das konkret heißt.
Also Stichwort arabische Staaten, da hat sich Wadephul ja auch mit Blick auf die Hamas geäußert. Wie ist denn da die Haltung?
Ja, Wadephul hat nochmal deutlich die Rolle der Terrororganisation Hamas in diesem Krieg betont. Die müsse jetzt die Waffen niederlegen und die verbleibenden Geiseln freilassen. Ja, das sollte man ja bei all dem Leid der Menschen im Gazastreifen auch nicht vergessen. Die Hamas, die hält noch immer Dutzende Menschen als Geiseln und das seit dem 7. Oktober 23, also es sind bald 2 Jahre. Ja, und Wadephul hat deshalb auch an die arabischen Staaten mit Kontakten zur Hamas appelliert. Sie sollten ihre Kontakte jetzt nutzen, also auf die Hamas einwirken. Und er hat gesagt, wer für die Palästinenser eine Erleichterung der schrecklichen humanitären Situation im Gazastreifen wolle, der müsse die Hamas jetzt dazu bewegen, einzuschlagen.
Vielen Dank, Lissi Kaufmann, NDR 2 Berlin. Die Europäische Union, die zieht von heute an die Schrauben beim Thema künstliche Intelligenz weiter an, denn von jetzt an gelten für ChatGPT, Gemini und Co. strengere Regeln, besonders wenn es um schnelle Artikel, Videos oder Illustrationen geht. Denn viele Autoren oder Künstler beklagen sich schon darüber, dass sich KI-Modelle zwar von ihrer Kreativität bedienen, dann aber plötzlich sie später Konkurrenz machen. Jetzt müssen KI-Modelle aber transparenter sein und sagen, auf welche urheberrechtlich geschützten Werke sie denn zugreifen, erklärt Philipp Hacker. Er ist Rechtswissenschaftler an der Europa-Universität in Frankfurt/Oder.
Es würde dann einen Unterschied machen, wenn Anbieter wirklich zugeben, dass sie beispielsweise in großem Stil Schattendatenbanken genutzt haben. Also solche Datenbanken, die illegal urheberrechtlich geschützte Werke hosten.
Ein Gerichtsurteil in den USA zeigt gerade, was möglich ist. 3 Autoren haben gegen das Unternehmen Anthropic geklagt. Der Vorwurf, für das Training des Sprachmodells Claude seien unerlaubte Versionen ihrer Bücher verwendet worden. In diesem Punkt bekamen sie recht.
Das heißt, solche Klagen könnten jetzt in Europa tendenziell auch stärker eingereicht werden, könnten vereinfacht werden.
Und auch in puncto Risikomanagement zündet die EU die nächste Stufe, erklärte EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen. Wir schaffen damit Rechtssicherheit für Innovationen und Investitionen. Wir wissen, dass es in vielen Ländern keine derartigen Regeln gibt. Die EU geht eben einen anderen Weg. Wir geben den Entwicklern klare Vorstellungen, was wir erwarten. Und so können wir am Ende die Prozesse auch vereinfachen. Bereits seit Februar ist nach dem KI-Gesetz der Einsatz von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum grundsätzlich verboten. Außerdem dürfen KI-Programme nicht genutzt werden, um Menschen nach ihrem sozialen Verhalten zu bewerten. Jetzt kommen weitere Reglementierungen hinzu. Für die großen KI-Modelle, die häufig die Basis für viele weitere KI-Programme darstellen, etwa GPT-4 von der Firma OpenAI oder Llama von Meta. Sie sollen in Europa zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen, so Digitalexperte Philipp Hacker.
Da müssen interne Teams versuchen, diese Modelle zu brechen, wirklich dazu zu bringen, Schaden anzurichten. Und dann müssen die Unternehmen sehen, wie weit geht das. Und um solchem Missbrauch vorzubeugen, müssen sie dann bestimmte technische Abhilfemaßnahmen ergreifen.
Die EU-Kommission hat einen Code of Practice veröffentlicht, der den Unternehmen Leitlinien gibt, wie man die Regeln praxistauglich macht. Wer sich dran hält, bekommt weniger Rechenschaftspflichten. Viele der dominanten US-amerikanischen Anbieter aber werden wohl nicht freiwillig mitgehen. Das Unternehmen Meta AI hat die schon abgelehnt. Was also bringen die Regeln, wenn die Großen nicht mitspielen? Am Ende gilt, wer auf dem europäischen Markt mit seinen potenziell 450 Millionen Usern dabei sein will, für den gelten die Bestimmungen des KI-Gesetzes. Wer die Leitlinien ablehnt, muss eben bald auf andere Weise sicherstellen, dass er die Regeln insgesamt einhält. Ab dem kommenden Jahr kann die EU-Kommission andernfalls auch Sanktionen wie Bußgelder verhängen, so Philipp Hacker von der Europa-Universität Viadrina.
Es ist tatsächlich so, dass die Durchsetzungsbefugnisse der Kommission erst ein Jahr später in Kraft treten. Innerhalb dieses einen Jahres können aber durchaus schon private Parteien, also beispielsweise Bürgerinnen und Bürger, die geschädigt werden, weil diese Regeln verletzt werden, klagen.
Auch Konkurrenten könnten klagen, wenn sie sich unfairem Wettbewerb ausgesetzt sehen, weil sie sich an EU-Regeln halten und andere nicht.
Von heute an gibt es neue Regeln in der EU zu künstlicher Intelligenz. Katrin Schmidt, NDR 2 Brüssel. Endlich wieder Fußball, werden viele Fans jetzt wohl sagen. Gestern Abend ist nämlich die zweite Liga in die neue Saison gestartet. Und gleich zum Auftakt gab es ein Aufeinandertreffen von zwei ganz großen Schwergewichten. Vor mehr als 600.000 Fans hat Schalke 04 Hertha BSC empfangen und mit 2:1 bezwungen. Das sind Namen und Zahlen, die nach ganz großem Fußball klingen. Jens Gideon, NDR 2 Sport. Wie war denn der Auftakt?
Stimmungsvoll und intensiv wie in Liga 1 und fußballerisch auch auf einem sehr ordentlichen Niveau. Für mich war der Sieg der Schalke allerdings eine erste kleine Überraschung. Hertha BSC wird von allen Experten nämlich als Aufstiegskandidat Nummer 1 gehandelt, aber davon war gestern Abend zum Auftakt noch so gut wie gar nichts zu sehen. Schalke hat das Spiel zumindest in der ersten Halbzeit klar dominiert, zwei schnelle Tore erzielt. Und von Hertha kam für einen Aufstiegskandidaten für meine Begriffe viel zu wenig.
Heute greift ja mit Holstein Kiel auch der erste Nordklub ins Geschehen ein. Der Bundesliga-Absteiger muss zum Auftakt beim SC Paderborn antreten. Wie stehen denn die Kieler Chancen ja auf einen direkten Wiederaufstieg?
Ja, als Bundesliga-Absteiger gilt man ja automatisch immer zum Kreis der Mitfavoriten. Aber wie schwer ein direkter Wiederaufstieg ist, davon können ja der Hamburger SV und Hannover 96 bekanntlich auch ein Lied singen. Kiel hat Potenzial, musste aber nach dem Abstieg auch ein paar wichtige Spieler abgeben. Ich glaube deshalb, aufsteigen werden am Ende leider andere. Viel wird auch vom heutigen Auftakt abhängen. Gegner Paderborn gehört auch zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten. Das wird gleich zum Starten ganz schweres Auswärtsspiel.
Heute also die Kieler, morgen dann Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Was meinst du, was geht in dieser Zweitligasaison für die beiden Clubs aus Niedersachsen?
Also Hannover 96 gehört für mich zum Kreis der Aufstiegskandidaten. Neuer Trainer und insgesamt 16 neue Spieler. Die 96er sind quasi komplett auf links gedreht worden. Das kann einerseits bedeuten, dass sofort alles greift und Hannover oben mitspielt. Ich glaube allerdings eher, dass so ein Umbruch Zeit braucht und es deshalb schwer wird mit dem Aufstieg. Und was Eintracht Braunschweig betrifft, habe ich auch eine klare Haltung. Es kann nur ein Ziel geben und das ist der Klassenerhalt, diesmal hoffentlich ohne Relegation. Dafür soll der neue Trainer Heiner Backhaus sorgen. Und ich denke, das klappt auch.
Vielen Dank, Jens Gideon. Und nur um das nochmal klarzustellen, es waren natürlich 60.000 Zuschauer, die in Schalke dabei waren, nicht 600.000.
Hast du wirklich gesagt? Habe ich mich nicht verhört, ne?
Nee, habe ich wirklich gesagt. Tut mir leid. Aber heute Nachmittag, da seid ihr bei NDR 2 dabei, wenn Holstein Kiel in Paderborn antritt. Das sind auch nicht 60.000 Fans da. Und eine interessante Meldung, die gibt's noch von einem ehemaligen Zweitligisten. Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat nämlich den Vertrag mit Trainer Merlin Polzin vorzeitig verlängert.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.